So, meine Lieben, ich musste erst noch kurz zum Auto, weil ich die Hälfte meiner Predigt dort vergessen habe. Hätte ich es liegen lassen, hätte es mir schon mal an Content gemangelt. Und ich glaube, das war die schlechteste Überleitung, die wir seit langem im Input gehört haben. Aber Mangel soll heute mein Thema sein. Und jetzt stell dir mal vor, du hast kein Haus bzw. keine Wohnung, in der du leben kannst. Kein Geld. Viel schlimmer noch, du stehst ohne jeglichen sozialen Status da. Du bist allein. Jeder bemitleidet dich zwar, wenn du in deinen ärmlichen Sachen aus dem Haus gehst, aber, ja, was soll man sagen, Mitleid deckt weder die Unkosten noch deinen Tisch. So sieht Mangel wirklich aus. Und wie glücklich können du und ich uns eigentlich schätzen, dass wir mit solchen Situationen in unserem Leben eigentlich gar nicht umgehen müssen. Ja, wir brauchen uns solche Zustände am eigenen Leib gar nicht vorstellen. Das sieht jedoch in der Bibelstelle, um die es heute gehen soll, ganz anders aus. Die Witwe in der Geschichte erlebt eigentlich genau das, was ich euch hier gerade geschildert habe. Aber das ist eigentlich gar nicht so das Bemerkenswerteste an der ganzen Situation in der Geschichte. Aber hört und lest auch gleich selbst gern mit. In Markus 12, 41 bis 44. Jesus setzte sich nun in die Nähe des Opferkastens im Tempel und beobachtete, wie die Leute ihr Geld einwarfen. Viele Reiche gaben hohe Beträge. Dann aber kam eine arme Witwe und warf zwei der kleinsten Münzen in den Opferkasten. Jesus rief seine Jünger zu sich und sagte: Ich versichere euch, diese arme Witwe hat mehr gegeben als all die anderen. Die Reichen haben nur etwas von ihrem Überfluss abgegeben. Aber die Frau ist arm und gab alles, was sie hatte, sogar das, was sie dringend zum Leben gebraucht hätte. Nicht schlecht. Die Bibelstelle ist nun wirklich nicht lang, aber hat es eigentlich trotzdem ganz schön in sich, wie ich finde. Drei wichtige Personen bzw. Personengruppen haben wir uns hier vor uns. Einmal die Witwe, die ihr letztes Hemd in diesen Opferkasten legt. Die Reichen mit ihren großzügigen, aber in Anbetracht auf ihren Besitz eigentlich sogar, ja, geringen Gaben und Jesus. Jesus, der einfach da ist und ein Auge auf das ganze Geschehen dort am Opfertisch geworfen hat. Und alle drei haben ihre Motive und genau die habe ich mir heute für die Predigt etwas genauer angeschaut. Lasst uns doch zuerst einmal auf die Witwe schauen. Wenn es ein Wort gibt, was mir zu dieser Person zuallererst einfällt, dann ist das ehrlich gesagt Mut. Jeder der Anwesenden dort in dieser Szene kennt ihre Lage und niemand erwartet von ihr die Spende von einer hohen Geldsumme. Wo sollte sie das Geld auch hernehmen? Und dennoch gibt sie, ich zitiere, das, was sie dringend zum Leben gebraucht hätte. Dringend gebraucht hätte. Ich glaube nicht, dass ich den Mut gehabt hätte, potenziell meine gesamte Existenz herzugeben, zu opfern, nur um meiner Pflicht als guter Christin nachzukommen und etwas, ja, in die Kollekte zu geben. In einer anderen Bibelstelle, 2. Korintherbrief, heißt es dann sogar: Gott kommt es nicht auf die Höhe der Gabe an, sondern auf unsere Bereitwilligkeit. Er freut sich über das, was jeder geben kann, und verlangt nichts von uns, was wir nicht haben. Ihr sollt nicht selbst in Not geraten, weil ihr anderen aus der Not helft. Also, sprich, die gute Frau war auch gar nicht gezwungen, all ihr Hab und Gut zu geben. Zudem, naja, sind wir mal ehrlich, das Opfer steht ja fast in keiner Relation. Das ist jetzt so, als würde ich bei der nächsten Kollekte 2 Cent reinlegen. Ja, würde ich mir auch ein bisschen komisch vorkommen, aber ist immerhin besser als nichts. Nur, Naja, wem sind denn jetzt mit 2 Cent geholfen? Ich glaube dir nicht und dir auch nicht. Oder? Spoiler-Alert, die Spende ist wichtig, denn jede Gabe zählt. Außerdem glaube ich, dass die Frau mir und vielleicht uns allen Meilen voraus ist. Denn sie hat bereits alles aufgegeben, was ihr auf dieser Welt zusteht. Ihr Spendenmotiv ist wahrscheinlich nicht der gute Zweck, weil ja, der Tempel eine neue Treppe braucht. Die alte ist halt schon ein bisschen abgetreten, kommen ja viele Leute her. Und sie findet das gut, dass es schön aussieht dort. Das denke ich nicht. Ich denke, ihr ist ganz egal, wofür sie spendet. Ich glaube, sie spendet aus Dankbarkeit. Dankbarkeit für den Reichtum an Gott, den sie schon im Herzen trägt. Ja, ihre Hände mögen da zwar leer sein, dafür ist sie wirklich reich im Herzen. Weitere Bibelstelle. Euer Herz wird immer dort sein, wo ihr eure Schätze habt. So steht es im Matthäus-Evangelium. Und jetzt geh mal in dich. Wo hast du deine Schätze? Ist dein Herz bereits bei Jesus? Das könnt ihr auch später nochmal in den Kleingruppen vielleicht fragen, aber erstmal weiter im Text. Ich denke, sie hat noch was begriffen, was sich zeitlich betrachtet auch kurze Zeit später bewahrheiten wird. Denn ihr müsst euch vorstellen, diese Spenden im Opferkasten sind also größtenteils dafür angelegt, dass sozial Benachteiligte damit unterstützt werden. Also genau Menschen wie sie. Das heißt, eigentlich geht es hier gar nicht nur um Geld geben, um Besitzverlust oder einfach nur zu opfern, sondern es geht um sozialen Ausgleich. Gleichheit für alle und Einheitlichkeit, Zusammensein. Und genau dieses Zusammensein und alles für jeden und alles gehört jedem, das erfüllt sich eigentlich im Ausblick auf das Pfingstwunder. Und, liebe Leute, ihr habt es vielleicht nicht gemerkt, aber das war jetzt auch schon Spoiler Nummer 2. Ich hoffe, ihr seid mir da nicht böse und nehmt mir das nicht übel. Denn eigentlich geht die Bibelstelle total offen aus. Sie erzählt uns ja nicht mal, wie es mit der Witwe weitergeht. Reiner Cliffhanger. Also, ich denke, deswegen sage ich auch, dass es für die Witwe ohne dieses Wissen vom Pfingstwunder eigentlich total großer Mut ist, was dort passiert. Und auch blindes Vertrauen. Kindliches Vertrauen in den Vater, in Gott. Und dieses Vertrauen, das ist absolut kompromisslos und unbeschmutzt. So ein Vertrauen, das wünsche ich mir auch. Aber die Witwe ist schließlich nicht die einzige Person im Text. Da gibt es ja auch noch die Reichen. Wir wissen nicht, was ihr Stand ist. Wir kennen ihren Beruf nicht, aber das spielt prinzipiell auch ehrlich gesagt gar keine Rolle, weil was wir wissen, ist das. Ihre Ausgangssituation, das ist eine komplett andere. Die guten Herren sind gut betucht und haben rundherum betrachtet einfach mehr, als sie benötigen würden. Ihre Lage ist mit der Witwe eigentlich überhaupt nicht vergleichbar. Und machen wir es doch mal wie im Text und betrachten das, was dort passiert, einfach ganz nüchtern. Die reichen Herren scheinen ja ein wirklich gut strukturiertes Leben zu führen. Sie gehen vorbildlich ins Gotteshaus und geben dort auch ihr Opfer ab. Anders als die Witwe haben sie ganz sicher auch einen Haushalts- und Finanzplan und in dem ist diese Opfergabe, die sie dort eben geben, auch fest eingeplant, vermute ich. Und man muss sagen, daran ist überhaupt nichts Verwerfliches. Ganz im Gegenteil sogar. Gott will das so. Es ist nicht Gottes Absicht, dass es uns finanziell und materiell schlecht geht. Gott legt sogar sehr großen Wert auf sorgsamen Umgang mit Besitz. Nicht umsonst, und die Zahl hat mich echt fasziniert beim Lesen, geht es in mehr als 2350 Sätzen der Bibel um Geld. Also, das ist schon eine beachtliche Zahl. Und eigentlich jetzt mal ganz objektiv betrachtet, stimmt das, was Jesus dort sagte, auch gar nicht. So gesehen haben sie doch eigentlich mehr gegeben als die Witwe und nicht weniger. Also ich glaube, heute würde jede Kirchgemeinde so einen Geber mit Kusshand empfangen. Heißt das jetzt, Jesus lügt? Ich denke nicht. Faszinierend, oder? Ich glaube eher, wir haben ihn da vielleicht falsch verstanden. Und das ist nämlich jetzt genau der Punkt. Die Frage ist ja, ist das, was die Reichen dort geben, überhaupt ein Opfer? Sie geben ja eigentlich nur einen Teil des Überschusses, den sie haben. Und da sie ja eh mehr haben, als sie brauchen, tut das dann überhaupt weh? Ja, man könnte meinen nicht, aber jetzt sind wir mal ehrlich, jeder für sich. Wenn ich jetzt beispielsweise einen Tag lang müßig in den Wald gehe und 3 Wassereimer Blaubeeren sammle, um die dann für 60 Euro zu verkaufen, dann bin ich auch zögerlich damit, ob ich 6 Euro, also einen 1/10 Teil davon, wirklich in die Kollekte werfen möchte. Es würde mir, glaube ich, nicht so leicht fallen, so dieses schwer verdiente Geld abzugeben. Aber da kommt eine neue Weisheit aus der Bibel. Eher geht ein Kamel durchs Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Bitter, finde ich zumindest. Also, ich meine, ich bin ja nicht arm und in dem Sinne schon reich, wenn ich andere auf dieser Welt betrachte. Und das klingt jetzt wie so eine Zusage, als wäre das Gottesreich für mich ja sowieso dann verschlossen. Oder sehe ich das falsch? Naja. Aber die Frage ist, warum fällt uns das eigentlich so schwer, unsere Schätze auf der Welt, und dabei soll es jetzt eigentlich nicht mal konkret nur ums Geld gehen, loszulassen? Ich denke, für die Witwe ist die Situation recht simpel. Wer nichts hat, hat nichts zu verlieren. Und in Anbetracht auf den Sinn und Zweck des Spendentopfes zieht sie daraus auch relativ viel Nutzen. Wesentlich mehr Nutzen als die Reichen sogar, wenn man es jetzt rein materiell betrachtet. Und zu deren Verteidigung steht ja auch in der Stelle geschrieben, sie haben ja nicht mal nichts gegeben, so ist es nicht. Dort steht, die Reichen geben hohe Summen. Also heißt das ja, keine der Parteien hat irgendwas Verwerfliches getan. Und trotzdem habe ich das Gefühl, mich für die Reichen rechtfertigen zu müssen. Jedenfalls geht mir das so. Die Geschichte macht mich unruhig. Die bewegt da was. Sie klopft an meine Gewissenstür. Aber warum eigentlich? Hier müssen wir, glaube ich, verstehen, was Jesus hier überhaupt tut. Butter bei die Fische. Ich selbst bin ins Schmunzeln gekommen, als ich das so gelesen habe und habe schon gedacht, okay, what? Weil jetzt guckt euch das mal genauer an, was dort passiert. Jesus sitzt neben dem Geldkasten. In diesen Geldkasten geben die Leute ganz anonym ihr Geld rein. Schließlich heißt es in der Bibel sogar, wenn du Almosen gibst, soll die linke Hand nicht wissen, was deine rechte tut. Ja, und was macht er? Er setzt sich neben den Kasten, guckt den Leuten dabei zu, wie viel sie geben. Und das Beste kommt ja noch. Er holt seine Jünger ran und redet mit ihnen darüber. Ja, nicht schlecht. Ich denke ja, dass die Geber das nicht mitbekommen haben, dass Jesus sie dort beobachtet und das noch mit seinen Jüngern auswertet. Aber wenn, dann wäre das für alle Parteien ein ziemlich peinlich berührender Moment gewesen. Und an der Stelle, bei der Erklärung, erklärt sich für mich auch langsam, warum diese Geschichte für mich so wie Pommes mit Mayo ist. Einfach, aber schwer zu verdauen. Und jetzt passt auf. Jesus hebt hier nicht den Zeigefinger. Und erst recht holt er nicht den Moralknüppel aus dem Sack. Alles, was er dort sagt, ist eine ganz nüchterne Beschreibung. Aber dass er Einblick in seinen so persönlichen, so intimen Moment nimmt, einfach so, das geht, glaubt, nicht so spurlos an uns vorbei. Ich kann mir vorstellen, dass es für den einen oder anderen vielleicht nicht ganz so easy war, bis jetzt sich mit einer Gruppe zu identifizieren. Das ist einfach eine Kluft zwischen Arm und Reich. Da ist keine Spannweite dazwischen von Leuten, die dort liegt. Und ich denke, jeder von uns kann sich weder zu den ganz Mittellosen noch zu der Oberschicht zählen. Aber das ist ja auch ganz egal. Denn an dem Punkt merke ich, dass es mir wie dem Reichen geht. Ich, du, wir alle haben so unsere Schatzkisten, die uns gehören. Was wir dort tun, das ist allein unser Ding. Darauf können wir selbst Acht geben. Gott, du musst nicht unbedingt wissen, wie ich meine Beziehung so handhab oder wofür ich mein Geld jetzt gerade ausgebe. Ja, und was ich in meiner Freizeit mache, wie ich mir das gestalte, das ist ja wohl ganz allein meine Sache. Kennt ihr? Schön. Wenn jetzt nicht Corona wäre, würde ich zu euch kommen und euch die Hand schütteln, denn wir teilen uns jetzt schon mal einen Denkfehler. Wie du siehst, hat sich ja in der Geschichte bewiesen, hat Jesus überall ein Auge drauf. Also bringt's uns wirklich keinerlei Bonuspunkte, so zu tun, als könnte man dort einfach irgendwas verbergen. Das ist wie mit Eltern. Egal wie gut du denkst, zu versteckt zu haben, dass du gestern Abend doch noch auf der Party warst, die wissen's. Die wissen's einfach. So ist das auch bei Gott. Und hier kommt ein Punkt, der ist unheimlich wichtig. Wenn ihr euch was aus der, Entschuldigung. Unser Besitz gehört nicht uns, weil wir Gott gehören. Alles, was wir haben, hat Gott uns gegeben. Was ich habe, gehört nicht mir. Und die Witwe weiß das. Sie hat nicht viel und deshalb wird es ihr auch umso leichter fallen, alles zu geben. Jetzt kommt aber ein Punkt, wenn ihr euch irgendwas aus der Predigt merkt, dann bitte das. Lasst euch nicht von eurem Besitz, sondern von eurem Besitzer definieren. Ihr seid nicht die coole neue Jeansjacke, die ihr tragt. Ihr seid nicht die super geile Gitarre, die ihr neu gekauft habt. Ihr seid nicht der schöne BMW, der bei euch in der Garage steht. Ihr seid Gottes Kinder. Und das ist das, was eigentlich zählt. Vorhin habe ich vielleicht schon so leicht anklingen lassen, dass es hier ein leichtes ist, den Bibeltext auch so ein bisschen falsch zu verstehen. Und da ich gern möchte, dass ihr später in den Kleingruppen die Bibelstelle für euch selber auch nochmal betrachtet, hierzu ein paar Leitfäden, damit ihr nicht auch in diese Sackgasse geratet. Punkt 1 ist, Jesus hat jeden in der Geschichte lieb. Er betrachtet alle Mitwirkenden mit liebevollen Augen. Was sieht er in der Witwe? Er sieht dort keine sozial minder bemittelte Frau. Er sieht dort eine Dienerin Gottes. Und in den Reichen? Ich denke nicht, dass er dort Männer sieht, die mit ihrem Reichtum geizen, so wie es vielleicht durch diese vermeintliche Moralpredigt in dieser Geschichte rüberkommen könnte, die ja eigentlich gar nicht da ist. Jesus sieht dort Männer, die Gott aus Gnade mit ihrer gesellschaftlichen Position und ihrem Reichtum gesegnet hat. Und er wünscht sich auch für sie das Reich Gottes. Punkt 2. Jesus möchte hier niemanden an dieser Stelle kritisieren. Hier gibt's noch kein Happy End für die Witwe, was angekündigt wird. Und es gibt auch keine Strafe für die Reichen. Warum auch? Es haben ja hier alle ihre Berechtigung. Vielmehr glaube ich, dass es hier um einen wichtigen Hinweis geht. Jesus weist uns darauf hin, zwischen materiellem und geistlichem Mangel zu unterscheiden. Die Witwe ist zwar materiell gesehen bitterlich arm, dafür umso reicher an Gott. Sie hat nichts zum Anhäufen und lebt einfach von der Gutmütigkeit anderer. Also wenn ihr wirklich mal versucht, minimalistisch zu leben, also dann bitte so. andersrum. Und genau deshalb warnt uns die Bibel mehrfach davor, unsere Schätze zu häufen. Kann es schnell passieren, dass es uns an Liebe zu Gott mangelt, wenn wir uns in dem verlieren, dem Geld und anderen materiellen Schätzen zu dienen. Wie schon gesagt, alles, was wir besitzen, hat vor Gott gesehen keinen Wert. Und wenn wir keinen Mangel an Gott, also keinen Mangel im geistlichen Sinn erleiden, dann kommt uns alles andere, was wir brauchen, auch von allein zu. Deswegen fordere ich mich und dich dazu auf, mehr so wie die Witwe zu werden. Mutig, mutig und vertrauensvoll. Denn so können wir Gott wirklich dienen. Wir können Gott nicht durch irgendwelche großen Summen dienen. Wir können Gott nicht durch die größten materiellen Güter dienen, die wir anhäufen. Wir können Gott einfach nur dadurch dienen, dass wir unser Vertrauen auf ihn setzen und dass wir zeigen, was es für uns bedeutet, nach ihm nachzufolgen und seine Diener zu sein. Viel mehr habe ich euch jetzt auch gar nicht zu sagen und möchte euch jetzt ganz gerne in die Kleingruppen schicken. Dazu habe ich auch 3 Fragen vorbereitet. Oder mehr oder weniger Fragen, auch Aufgaben. In der ersten sollt ihr, wie ich erst schon gesagt habe, gemeinsam über den Text sprechen. Wie wirkt der eigentlich auf euch? Findet ihr auch, dass da irgendwie so eine Spannung in der Geschichte ist, die sie irgendwie so ein bisschen unbequem macht? Wenn ja, warum ist das so? Frage Nummer 2, liegt euer Herz schon bei Jesus? Wenn nicht, welche Schätze und Reichtümer liegen euch dort irgendwie auf dem Weg? Frage Nummer 3, was macht es eigentlich so schwer, diese Schätze zu opfern? Überlegt einfach einmal gemeinsam, wo in eurem Leben es dort Dinge gibt, von denen ihr nur schwer loslassen könnt, die ihr erst schwer zu Gott abgeben könnt. Und findet dort vielleicht gemeinsam Möglichkeiten, die es euch dort einfacher machen, solche Opfer zu bringen.